Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 13. Sonntag nach Trinitatis.
Es ist heute ein bisschen anders als sonst.
Auf der Orgelbank sitzt heute niemand, unsere Organistinnen sind im Urlaub. Aber Sie haben es ja gerade gehört, wir haben das Dieterswinder Kammerorchester und den Dieterswinder Bachchor da. Die stehen mächtig unter Strom, dass sie uns diesen Gottesdienst musikalisch begleiten. Und das Schöne ist, Johann Sebastian Bach hat für jeden Sonntag im Kirchenjahr Kantaten geschrieben. In der Regel nach der Predigtreihe 3, manchmal sogar 4. Und heute begleitet uns die Kantate zum 13. Sonntag nach Trinitatis, Bachwerkeverzeichnis 77 mit der Überschrift Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, Und das ist auch mit ein zentrales Wort im Evangelium heute, das wir nachher hören werden. Ihr könnt euch also jetzt entspannt zurücklehnen, die eigenen Stimmbänder schonen, unserem fantastischen Chor und dem hervorragenden Orchester zuhören und vielleicht die Augen schließen und dabei sich vorstellen, in unserem Chorraum säße ein wirkliches Orchester. Ich wünsche uns nun Gottes Segen zu diesem Gottesdienst.
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott
Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so wollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Lukas im 10. Kapitel. Siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, der suchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben, was willst du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber, desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pfleg ihn, und wenn du ihn mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen drei meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: Geh hin und tu desgleichen. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Herr Christus.
So lass uns nun gemeinsam um die Einheit mit der ganzen Christenheit auf dieser Welt unseren Glauben an den dreieinigen Gott bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er ist zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was wir gerade gehört haben, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Kaum eine der biblischen Geschichten hört man häufiger. Das fängt meistens schon im Kindergarten an.
In der Schule kommt sie mindestens dreimal mit unterschiedlichen Blickwinkeln und alle 6 Jahre ist sie Predigtext in unseren Gottesdiensten. Und auch hier hat man oftmals das Gefühl, naja, eigentlich, ich kenn's doch. Klar, da gibt's den einen, der überfallen wird. Da gibt's den Priester, der vorbeigeht, den Leviten, der auch vorbeigeht, und den Samariter, und Samariter sind ja in der Regel gute Menschen, der hilft. So kennen wir es ja. Und gleichzeitig, so einfach ist es nicht. Zum Beispiel, diejenigen, die das Unheil angerichtet haben, die werden nur an einem Punkt erwähnt. Ein Mann fiel unter die Räuber, die schlugen ihn halb tot, zogen ihn aus und ließen ihn im Straßengraben liegen. Und die Samariter, die wir als positive Menschen sehen, was waren das damals? Welche Rolle spielten sie? Und wenn man sich so in diesem Gleichnis, das Jesus da erzählt, hineinbewegt, wie ging die Geschichte eigentlich los? Sind ja noch mehr Handelnde dabei. Ein Schriftgelehrter, der sich selbst rechtfertigen wollte und fragte, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und was Jesus antwortet, dass er ihn auf die Probe stellt und sagt, kennst du eigentlich deine Heilige Schrift? Was sagen denn Mose und die Propheten als Antwort auf diese Frage? Und der Schriftgelehrte kennt sie. Einer der wichtigsten Sätze in unserer Bibel. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe, das eigentlich, wenn man genau hinguckt, ein Dreifachgebot ist. Was fangen wir heutigen damit an? Mit dem Gebot? Mit dem etwas provozierenden Geist des Schriftgelehrten und mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Eigentlich ist durch dieses Gleichnis das Wort Barmherzigkeit ins Zentrum gerückt. Und wer barmherzig ist, hat zunächst einmal ein Herz. Und wenn er dann noch eines hat, das sich erbarmt, dann ist schon viel gewonnen. Ich gestehe euch, mit diesem Begriff Barmherzigkeit habe ich im Blick auf unsere momentane Wirklichkeit ganz große Probleme. Was im Moment in unserem Land abgeht, das ist mehr Herzlosigkeit als Barmherzigkeit. Da werden Menschen, die nicht aus Jux und Tollerei eine gefährliche Reise auf sich genommen haben, sondern die Hab und Gut aufgeben mussten, weil sie in Kriegs- und Krisengebieten um Leib und Leben fürchten müssen, wenn diese Menschen, die diesen langen und gefährlichen Weg überstanden haben, dann zu uns kommen und Barmherzigkeit und vielleicht ein Willkommen erwarten, bekommen sie mancherorts Übles zu spüren. Parolen, von denen man meinte, sie wären vor 60, 70 Jahren das letzte Mal im Schwange gewesen. Die Bereitschaft zur Gewalt, ja, blanker Hass, der da entgegenschlägt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Das steht auf der einen Seite. Und Hass und Ablehnung auf der anderen. versuchen wir mal so ein bisschen Vergleiche zu ziehen, auch mit diesem Gleichnis, das Jesus da erzählt. Man kann sagen, gut, die Figur im Gleichnis oder die Figuren, die am kürzesten erwähnt werden, das sind die Räuber. Die überfallen ja diesen armen Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho war. Die Räuber heutzutage, das sind die Gewalttätigen und die Brandstifter, die in so mancher Ecke dieser Welt ein Maß an Unmenschlichkeit an den Tag legen, das wir uns eigentlich kaum mehr vorstellen können. Die Menschen bedrohen, die Menschen töten auf manchmal unfassbar grausame Weise. Die Menschen ihre Heimat nehmen, die sie zwingen zu flüchten. Aber weil im Gleichnis die Räuber auch nur kurz erwähnt werden, die Verursacher des ganzen Elends, gehen wir vielleicht auch mit den heutigen Räubern, mit denen, die das verursachen, so vielleicht hilflos um. Wobei wir natürlich, wenn ich an die Zustände im Nahen Osten denke, tatsächlich hilflos sind. Das Zweite, oder die Zweite, der Mensch, der unter die Räuber fiel, geschlagen, ausgeraubt wurde und am Straßenrand um sein Leben fürchtete. Nicht mehr in der Lage, den Weg fortzusetzen, den er begonnen hatte. Weder zurück noch nach Haus. Wie viele solche Menschen liegen im Moment in den Straßengräben auf dieser Welt? Und wenn sie sich aufrappeln können, machen sie sich auf, um diesen Straßengräben, diesen gefährlichen Ecken zu entfliehen. Und als ein Minister vor 14 Tagen von einer Völkerwanderung gesprochen hat und es in den Medien einen Aufschrei gab, dass man das noch nicht vergleichen könne, muss ich diesem Minister eigentlich recht geben. Wenn ganze Völker aus ihrer Heimat vertrieben werden, dann ist das eine Völkerwanderung. Und diejenigen, die in der Völkerwanderung vor 1000 Jahren quer durch Europa gezogen sind, haben es ja auch nicht freiwillig gemacht. Und dann kommen die drei. Der angesehene Priester, der Sadduzäer, hoch angesehen am Tempel in Jerusalem, im Zentrum des geistlichen Lebens. Doch der war vielleicht in seine tiefen theologischen Gedanken so vertieft, dass er den verwundeten Überfallenen am Straßenrand gar nicht gemerkt hat und läuft an ihm vorbei. Der erinnert mich an so manchen, der sagt, naja, ich weiß ja theoretisch, dass es auf dieser Welt so viel Elend gibt und dass ein Teil dieses Elends auch in Form von Menschen, die geflüchtet sind und eine Aufnahmestelle suchen und damit zu uns kommen, das weiß ich ja. Aber ich befasse mich lieber theoretisch damit. Man kann das ja mal völkerrechtlich aufarbeiten. Man kann ja da auch juristisch sich seine Gedanken machen. Man kann auch auf die Nachbarn in Europa deuten und sagen, sollen doch die auch. Und je länger man sich diese Gedanken macht, desto mehr sind die Augen weg von den tatsächlichen Nöten, die Augen weg von den Menschen, die Hilfe suchen und Hilfe brauchen. Nicht unbedingt ein großartiges Zeugnis für den Sadduzäer oder die Gleichdenkenden in unserer Wirklichkeit. Und dann kommt der Levit vorbei, der Nachkomme Levis. Die hatten am Tempel, am Zentrum des geistlichen Lebens in Jerusalem eine besondere Aufgabe. Sie waren für die Sicherheit verantwortlich. Und vielleicht ging diesem Leviten, als er an dem Überfallenen vorbeiging, der folgende Gedankengang durch den Kopf: Hui, da ist jemand überfallen worden. Und wo jemand überfallen wird, da ist's gefährlich. Und wo es gefährlich ist, da ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Und ich bin doch für die Sicherheit da und zuständig. Also hat er seinem Schritt noch einen Gang zugelegt und hat versucht, so schnell wie möglich diesem gefährlichen Ort zu entkommen. Auch unsere Wirklichkeit hat diese Leviten. Nicht die, die man sich gegenseitig liest, sondern die Sicherheit. Die Sicherheit dessen, was man hat. Die Sicherheit dessen, was als Lebensstandard und Lebenserfahrung und Lebensqualität da ist, die steht ganz oben. Und wenn da ein paar kommen, die vielleicht auch einen Krümel von der Wurst wollen, die ich mir jeden Tag auf die Semmel lege, dann ist meine Sicherheit gefährdet, nämlich mein sicheres und unbeschwertes Leben. Oder es wird dann auch ganz stark argumentiert, weil diese Menschen, die kommen, die dieser weltweiten Fluchtbewegung unterliegen, ja aus Gegenden kommen, die eben nicht mehr sicher sind, können sie ja auch sehr viel Unsicherheit zu uns bringen. Und da macht man nicht die Augen zu, da macht man lieber die Tür zu. Und dann kommt der Samariter. Es gab eine Zeit, da gab es in Samaria ein ähnliches Heiligtum wie den Tempel von Jerusalem. Das ist sehr früh zerstört worden. Aber die theologische Richtung, die hat sich gehalten bei den Samaritanern. Die gibt es im Übrigen heute noch. Nicht nur die Samariter, sondern auch die Samaritaner als eine Glaubensgemeinschaft. Für einen frommen Juden in Jerusalem war allerdings ein Samaritaner oder ein Samariter einer, der nicht ins normale System passte. Einer, dem man sogar das Judentum abgesprochen hat. Denn er hing ja dem zerstörten Heiligtum von Samaria an und nicht dem Tempel von Jerusalem. Ein Samaritaner, der nach Jerusalem kam, hatte nicht unbedingt gute Karten und einen guten Ruf schon gleich gar nicht. Und genau dieser, dem man es nicht zugetraut hat, kümmert sich um den Überfallenen. Er goss Öl und Wein auf seine Wunden, lud ihn auf seinen Esel, brachte ihn in eine Herberge, bezahlte den Wirt für die Pflege. Und wenn es nicht reicht, so will ich dir noch mehr geben. Gott sei Dank gibt es diese Samariter heute auch noch. Gerade an den Ecken sind sie wichtig, wo Menschen, die ihre Heimat verloren haben, eine neue Bleibe brauchen, die manchmal nicht unbedingt so menschenwürdig ist. Gott sei Dank gibt es sie noch, die Samariter, die sich kümmern. Gott sei Dank gibt es sie noch, die Menschen, die barmherzig, warmherzig sind, die die Fähigkeit nicht verloren haben, aus den eigenen Schuhen einmal herauszusteigen und in die Schuhe derer zu steigen, die in Not sind, die nachvollziehen, nachfühlen und nachempfinden können, wie es Menschen geht, die so in Not geraten sind. Noch gibt es sie, die Samariter, die nicht nur sich selber sehen, sondern den anderen und das Miteinander. Noch gibt es sie, die Menschen, die das Wort aus dem Alten Testament ernst nehmen, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, eben in die Mokassins des anderen steigen zu können, und die diese Liebe auch leben, innerlich wie äußerlich. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass all diejenigen, die jetzt Hass und Gewalt in unserem Land verbreiten, dass die vielen, vielen Menschen begegnen, die ihnen zeigen können, dass ein wirkliches, ein erfülltes Leben nicht darin besteht, seine eigenen Pfründe zu sichern, sondern dass es dann gelingt, wenn einer für den anderen da ist. Und schließlich, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn dieser Nächste, eben wie Jesus in diesem Gleichnis gezeigt hat, eben der ist, der manchmal geografisch oder der eigenen Seele sehr fern ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
evangelische Diakonie bestimmt war, waren es 15 Euro. Bei einer Beerdigung am 26. August wurden 91 Euro eingelegt. Der Reinerlös beim Johannisfeuer betrug 389,80 €. Und für die Orgel wurden einmal 5 Euro und einmal 13 Euro gegeben. Herzlichen Dank für alles und vielen Dank auch für das, was Sie heute an Ausgängen einlegen. Die Kollekte an diesem Sonntag ist bestimmt für die Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde. Am vergangenen Mittwoch haben wir mit kirchlichem Geleit Abschied genommen von Herrn Horst Appelmann aus Marlonsweisach. Er war am 18. August im Alter von 80 Jahren verstorben. Und wir bitten unseren himmlischen Vater, dass er ihn schauen lässt, was er geglaubt hat. Und dass er bei seinen Lieben mit all seiner Liebe und Güte ist und sie tröstet. Nochmal der Hinweis auf den Seniorenausflug. 9. September, nicht wie im Gemeindebrief an einer Stelle steht, 8. September. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte das bitte tun. Und wer sich noch nicht angemeldet hat und trotzdem mitfährt, wir haben noch Platz im Bus, kein Problem. Bloß je genauer ich weiß, wie viel wir sind, desto besser kann ich dann auch in den jeweiligen Orten schon ein bisschen die Sache vorbestellen, vororganisieren. Und herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst in unserer Nikolauskirche am kommenden Sonntag, unserem Kirchweihfesttag. Und schließlich das Wort, das uns durch die Woche begleiten will, aus Matthäus 25. Christus spricht: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich für alle, die auf ihrem Lebensweg unter die Räuber gefallen sind, dass du ihnen Menschen schickst, die ihnen Gutes tun. Wir bitten dich für alle, die Unrecht und Gewalt erleiden müssen, dass ihnen Gerechtigkeit und Sicherheit zuteil wird. Für alle, die in diesen Krisengebieten leben und denen Krieg und Gewaltherrschaft um ihr Leben führen müssen, dass sich die Lage zum Guten wendet, dass Frieden einkehrt und dass sie bis dorthin auch als Gäste aufgenommen werden dort, wo sie sicher leben können. Wir bitten dich für alle, die krank sind, um Heilung, aber auch um die Kraft, das eigene Schicksal zu ertragen, dass du uns Menschen hier auferlegst. Wir danken dir dafür, dass du unsere Gebete erhörst, dass du uns so viel Gutes tust. Denn vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen bist du es, der seine Hand über uns hält. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.